SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Hallo zum Lesenswert Magazin. Ich bin Theresa Hübner und ich nehme Sie heute mit ins Paradies. Und das liegt da, wo es wohl die wenigsten vermuten. Es geht nämlich in die tiefste russische Provinz. Dort steht die Datscha von Lutz Dostow und seiner Frau. Wirklich ein Paradies, aber eines, das seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht mehr dasselbe ist. Und daher heißt Lutz Dostows Buch auch Nachruf aufs Paradies. Gleich ein Gespräch mit dem Autor. Außerdem dabei ist das neue Buch der chilenischen Autorin Maria José Ferrara und auch die junge irische Schriftstellerin Nisha Dolan hat einen neuen Roman geschrieben. Es heißt Ein glückliches Paar, aber unsere Kritikerin ist damit gar nicht so glücklich. Durch eine Stunde Lesenswert Magazin begleitet uns heute die neue Platte von Morgan Harper Jones. Sie heißt Up to the Glass. Swimming upstream. Broken legs, a head full of stitches, and more time to think than you need. But night turns to day, and strength starts to grow from acorns to oak trees. You know I think about you, and every wall around me's caving in. It feels like the end of the world, but it's only the start of something. Find me upstream, alone. All my life picking fights with the ghost. Teach me to let go, cause I know it's harder to breathe. Less fear, more hope. I keep trying to move, but I don't. So hard to let go, but I know it's harder to breathe. Swimming upstream, swimming upstream, swimming upstream, swimming upstream. Find me upstream. Morgan Harper Jones, der Titel hieß Swimming Upstream und jetzt geht's wie versprochen ins Paradies. Und das liegt nicht etwa irgendwo in den Tropen, sondern mitten in der russischen Provinz, zumindest für Lutz Dostow. Früher war er lange Zeit bei Kiepenheuer und Witsch zuständig für die Sachbücher. Jetzt ist sein Buch Nachruf aufs Paradies erschienen mit dem schönen Untertitel Meine Frau, unsere russische Datscha und ich. Und ich freue mich, dass ich über sein Paradies in Russland jetzt mit ihm sprechen kann. Hallo, Herr Dostow.
Hallo.
Herr Dostow, ich habe es eben gesagt, Sie haben lange in der Verlagswelt gearbeitet, da schon Russland bereist, gut kennengelernt. Ihre Frau Galia ist gebürtige Russin und zusammen mit ihrer Frau zieht es sie immer wieder in ihr Paradies. Und das ist eine Datscha, tief in der russischen Provinz. Die Datscha ist ja so ein Wochenendhäuschen mit Garten, sehr beliebt in Russland. Man verbringt da gern so die Wochenenden oder die Sommermonate. Ich habe gedacht, das deutsche Pendant ist vielleicht so der Schrebergarten. Wie sind Sie denn zu Ihrer Datscha gekommen?
Also ich kenne den Landstrich dort schon seit über 30 Jahren. Die Familie meiner Frau hatte verschiedene Datschen. Lange Zeit eine in Smolino, das ist ein ganz kleines Dorf, das mittlerweile aufgelassen ist. Alle alten Leute, die dort gelebt hatten, sind verstorben oder weggezogen. Und meine Schwiegermutter hat dann eine Datscha im Nachbarort erworben. Das ist auch schon wieder ziemlich lange her. Und als sie dann verstorben ist, haben wir die geerbt. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ah, ist das schön hier, so alles so authentisch, bisschen vergammelt. Lass mal doch alles so, wie es ist, sagt sie. Von wegen. Und ich habe es dann kommentiert, wie naiv ich war. Denn dann ging ein riesiger Transformationsprozess los und mittlerweile ist das wie eine Dorfbewohnerin sagte, das deutsche Anwesen.
Haben Sie jetzt meine nächste Frage schon vorweggenommen. Sorry. Genau. Im Buch beschreiben Sie das, da kamen Sie an, da war so ein altes, verdrecktes Plumpsklo, kein fließendes Wasser, kein Strom. Und dann haben Sie da richtig Arbeit reingesteckt und die Datscha über Jahre umgebaut. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, im Dorf sagt man das deutsche Anwesen. Ja, Beschreiben Sie mir doch mal die Datscha heute. Wie muss ich mir das vorstellen?
Na, wie sie jetzt aussieht. Also wir haben das alte Bauernhaus. Das ist kurz nach dem Krieg errichtet worden. In so einer fast amerikanisch anmutenden Blockhausweise. Also aus großen, langen, runden, rötlich-braunen Baumstämmen, die an der Innenseite der Küche auch noch frei liegen. Mit Werk dazwischen, sodass man die Bauweise noch erkennen kann. Neuer Küchenvorbau. Dach ist neu gedeckt worden. Dann wurde der Schuppen abgerissen und auch das verdreckte Plumpsklo. Ein Gartenhaus an dessen Stelle errichtet. Dann gibt es Holzschuber, daneben ein Geräteschuppen. Dann die Banja.
Moment, was ist eine
Banja? Banja ist sozusagen die russische Sauna. Ah. Dann etwas später eine Masterskaya, das heißt Werkstatt, in der eine japanische elektrische Töpferscheibe steht, in der wir versuchen zu töpfern. Und dann natürlich die Beete und die Treibhäuser.
Wahnsinn. Also,
es sind immer mehr.
Es ist wirklich ein deutsches Anwesen. Ich habe schon gesagt, ein richtiges Kleinod. Sie haben es ja eben gesagt, im großen Stil wird ja auch Gemüse und Obst angebaut. Es gibt da so eine Stelle im Buch, da musste ich wirklich lachen, wo Sie erklären, wie Sie versuchen, der Dorfbevölkerung das deutsche Prestigegemüse schlechthin schmackhaft zu machen, den Spargel. Ich habe dazu mal eine Passage aus Ihrem Buch Nachruf aufs Paradies vorbereitet.
Die Kühe unserer Karriere als Nebenerwerbslandwirte sind die Spargelpflanzen, die wir aus Deutschland mitgebracht haben. In ihrem ersten Jahr sind sie im Treibhaus prächtig gediehen, wuchsen buschig und mannshoch. Im Herbst habe ich sie abgeschnitten und übernächstes Jahr, wer weiß, können wir, wenn ich die Erde gut angehäufelt habe, die ersten Stangen stechen. Spargel ist hier nur als Deko bekannt, gegessen hat das noch keiner. Wonach schmeckt er denn? Eigentlich nach gar nichts, aber wir bringen nächstes Jahr Sauce Hollandaise mit. Macht der Spargel den wenigsten satt? Der hat kaum Kalorien. Nein, das versnoppte Gemüse wird sich hier wohl nicht durchsetzen.
Herr Dostow, der versnoppte Spargel, der hat schlechte Karten in Russland. Solche Passagen, wie eben gehört, das sind so die heiteren, lockeren Seiten Ihres Buches. Das war ja auch ursprünglich die Idee, schreiben Sie in dem Buch, so ein heiteres Buch zu schreiben über das russische Landleben. Und dann kam der Angriff auf die Ukraine vor 2 Jahren. Und Ihre Datscha liegt ja geografisch eigentlich weit weg genug vom Krieg, im Nordwesten des Landes, nicht so weit von der belarussischen Grenze entfernt. Wie würden Sie denn beschreiben, wie hat denn der Krieg die Dorfgemeinschaft, in der Sie da über Monate leben, verändert?
Es hat sie gespalten in der Wahrnehmung. Also es gibt Gott sei Dank Menschen dort, die den Krieg ablehnen und uns das auch deutlich sagen. Manche in einer etwas verhalteneren Form. Und es gibt andere, auch uns sehr gut bekannte Menschen, die wir für lebensklug und sympathisch gehalten hatten, die plötzlich sagen, natürlich gewinnen wir den Krieg. Butscha, das Massaker dort, ist eine Erfindung der Ukrainer. Tja, dann denkt man schon, oh, da hat sich doch wirklich was verändert. Und das geht in die Familien rein. Es gibt die Frau, die für den Krieg ist. Es gibt den Mann, der dagegen ist. Die beiden reden darüber nicht mehr. Also dieser Riss in den Familien zeigt immerhin, dass die Stimmung auf dem Dorf nicht monolithisch pro Putin ist oder pro Krieg ist.
Man erfährt in Ihrem Buch auch viel über die russische Kultur, diesen Mikrokosmos auf dem Land, der ganz anders ist als in den großen Städten. Ich habe schon auch oft geschmunzelt beim Lesen, muss ich sagen, trotz der ernsten Themen. Zum Beispiel über den weit verbreiteten Aberglaube, die Gerüchte, dass die Wölfe, die es da in der Gegend gibt, Nachfahren der Wölfe sind, die sich mit zurückgelassenen Schäferhunden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gepaart
hätten. Der deutschen Wehrmacht, ja.
Der deutschen, genau, Nazi-Wölfe.
Nazi-Wölfe, halbe Nazi-Wölfe.
Aber Herr Dostow, in dieser so lustigen Geschichte, da steckt ja auch ein ernster Kern, so ein Misstrauen immer noch. Hat der Angriffskrieg solche Ressentiments verstärkt?
Die sind, glaube ich, nie weg gewesen. Also wir finden überall Hinterlassenschaften, in den Köpfen und buchstäblich dieses deutsch-russischen Verhältnisses und des Krieges, den die beiden Nationen gegeneinander geführt haben.
Auch ganz praktisch, ne? Sie finden da Spuren.
Wir finden Kartuschen von irgendwelchen Raketenwerfern im Boden. Wir finden eine Abdeckplatte unseres Ofens, unseres großen russischen Ofens. Da steht Kraftstoff drauf, ist also aus Wehrmachtsüberbleibseln. Ich werde gerne mal als Fritz bezeichnet, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg bezeichnet wurden. Meine Frau wird als Faschistin verunglimpft, weil sie in Deutschland lebt, keine Ahnung. Gleichzeitig verdächtigt, sie könnte vielleicht Jüdin sein. Das passt alles nicht so ganz zusammen. Da ist ein großes Chaos in vielen russischen Köpfen, das ordentlich von oben auch befeuert wird.
Ihre Frau Galia, die ist Literaturagentin, vertritt unter anderem die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich, aber auch Wladimir Sorokin, das sind so Namen, die man in Deutschland auch kennt. Durchaus Putin-kritische AutorInnen. Haben Sie eigentlich Angst, dass man Sie eines Tages vielleicht mal nicht mehr einreisen lässt? Dass es heißt, nee, zu Ihrer Datscha kommen Sie nicht mehr?
Ja, ich glaube, wir sind in der Nahrungskette relativ weit unten. Das heißt, wir wissen, dass Politiker ermordet werden, dass Oppositionelle ermordet werden vom Regime. Es sind jetzt erst, es hat wirklich jetzt auch lange gedauert, die ersten Schriftsteller, deren Bücher aus den Buchhandlungen verschwunden sind oder die als westliche Agenten gebrandmarkt werden. Die sind auch alle nicht mehr in Russland, die sind alle ausgereist. Aber zum Teil reisen sie auch dann zum Sommer auf ihre Datsche auch wieder ein und ohne, dass sie behelligt werden. Noch, muss man sagen. Es kann ja noch kommen. Aber eine Ebene tiefer sozusagen, wir als Literaturvermittler oder ich jetzt als Autor, sind da, glaube ich, noch nicht im Visier. Und wenn tatsächlich das Schlimmste wäre, wir würden ausgewiesen oder gar nicht reingelassen ins Land, das wäre natürlich für uns und unsere Datscha-Liebe tragisch.
Ja, Herr Dostow, wir haben Mitte, Ende April. Sieht's aus in diesem Jahr? Sind die Koffer gepackt?
Ich habe das Buch ja enden lassen Ende 2022 in der Beschreibung mit so einem elegischen Ton, der den Titel rechtfertigt, Nachruf aufs Paradies, und wecke damit den Eindruck, als ob wir da eigentlich nicht mehr hin können. In Wahrheit, das muss ich gestehen, waren wir letzten Sommer da. Wir waren im Winter jetzt sogar zum zweiten Mal da und wir fahren in einer Woche. Mit 8 Packungen Hollandaise natürlich, weil wir eine ungeheure Spargelproduktion haben werden.
Herr Dostow, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und sage, ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit auf Ihrer Datscha in Russland.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Nachruf aufs Paradies. Meine Frau, unsere russische Datscha und ich, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, kostet 23 Euro.
Front lawn, playing love songs on repeat. The curtains stay drawn. Don't you wanna sing along with me? I'm turning up the boombox, hoping you'll hear it. If you never notice me, will I disappear? The neighbors are complaining it's too loud. Why'd you shut it out?
SWR Kultur ist hier, das Lesenswertmagazin, wo wir Ihnen ja gerne auch die Bücher ans Herz legen, die ein bisschen abseits vom Mainstream sind, die uns hier in der Redaktion begeistert überrascht haben. Und das nächste Buch, das ist so eins, Der Plakatwächter heißt es. Geschrieben hat es die chilenische Autorin Maria José Ferrara, die in Berlin lebt aktuell und eigentlich eher für ihre Kinder- und Jugendbücher bekannt ist. Sie hat aber auch Romane für Erwachsene geschrieben. Kramp hieß der erste. Und auch da schon hat Maria José Ferrara ihre Geschichte aus der Perspektive eines Kindes erzählt. Im aktuellen Buch, Der Plakatwächter, tut sie das wieder, beschreibt die Welt aus Kinderaugen und wie sie das tut. Das hat meine Kollegin Marcela Drum begeistert.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Eines Montags kletterte Ramon auf das Gerüst mit dem Coca-Cola-Plakat an der Ausfallstraße, und als am Abend die Sonne hinter den Hügeln rings um die Häuser der Siedlung unterging, beschloss er, für immer dort oben zu bleiben.
Der Protagonist in Ferradas Roman Der Plakatwächter hat von seinem Arbeitgeber die Aufgabe bekommen, das riesige Coca-Cola-Plakat am Ortseingang zu bewachen. Tag und Nacht. Und weil der Job so sinnlos anmutet, wie er mies bezahlt ist, zieht Ramon gleich ganz auf das Gerüst. Mit Sack und Pack.
Mit Hilfe eines selbstgebastelten Flaschenzugs schaffte er den Umzug in Rekordzeit. Er brauchte keine 4 Stunden, um die Möbel von seiner Wohnung aufs Gerüst zu befördern. Als er fertig war, sprach er ein paar Worte, die nur er selbst zu hören bekam. Denn von dort oben hatte er nicht nur einen weiten Blick über die ganze Stadt, er war auch allein, genau wie er wollte.
Von oben sieht die merkwürdige Welt unten gleich besser aus. Es ist ein berühmter Topos, den die Autorin Maria José Ferrada in leicht abgewandelter Form für ihren Roman ausgewählt hat. Der Eremit in den Bergen oder der Narr auf dem Hügel, der schon von den Beatles als Fool on the Hill besungen wurde. Einer, der fern allen anderen Tag für Tag dem verrückten Treiben der Menschheit zusieht. Und weil Narren und Kinder immer die Wahrheit sagen, lässt die in Chile geborene Wahlberlinerin Ferrada, die auch viele Kinderbücher geschrieben hat, ihre Geschichte rückblickend aus der Sicht eines Kindes erzählen. Aufzeichnungen eines 11-Jährigen, vorgetragen von dem allwissenden Erzähler des Romans.
Etwa um 10 ging auf dem Gerüst das Licht an, und zwar in dem Loch des großen O, das zusammen mit 2 kleinen Punkten das große Ö des weißen Schriftzugs »Köstlich und erfrischend« bildete, der sich über die Fahrertür des von einer Riesin gelenkten Coca-Cola-roten Cabrios zog. Das weiß ich noch, weil ich um diese Uhrzeit die Nachttischlampe in meinem Zimmer ausmachte. »Schlaf endlich, Miguel!« »Ja, Mama«, sagte ich. Aber statt zu tun, was Mama gesagt hatte, presste ich das Ohr an die Wand, um zu hören, wie Ramons Geschichte weiterging.
Ist es Rückzug oder Protest? Wie so oft im Roman, wo ein Außenseiter sich durch vermeintlich absurdes Verhalten an den Rand der Gesellschaft begibt, wird wie im Brennglas deutlich, dass eigentlich die moderne Welt um Ramon herum absurd ist. Stellenweise wirkt der Roman in seiner zeitlosen Ästhetik wie ein tragisch-komischer Stummfilm mit Worten ohne Bilder. Der Stil? Naiv und poetisch zugleich. Einfache Worte für die großen philosophischen Fragen. Der Held selbst ist eher wortkarg und beobachtet lieber. Wie in Chaplins moderne Zeiten auf lustige Weise Kapitalismuskritik betrieben wird, liest man hier, wie ein Mensch dazu genötigt wird, gegen schlechte Bezahlung völlig verrückte Dinge zu tun.
Ramon rief seinen neuen Chef an, um mitzuteilen, dass er beschlossen habe, sich ab sofort 7 Tage die Woche rund um die Uhr an seinem neuen Arbeitsplatz aufzuhalten. Sprach etwas dagegen? Beim 4. Versuch meldete sich sein Chef, ein gewisser Eliseo.
Damit wir uns verstehen, Raoul.
Ramon.
Damit wir uns verstehen, Ramon. Dein Job ist es, auf das Plakat aufzupassen. Du bist dafür verantwortlich, dass niemand die Scheinwerfer klaut. Wenn du deshalb da oben schlafen willst, ist uns das, ehrlich gesagt, egal. Meinetwegen kannst du dich auch auf eine Wolke legen oder im Gebüsch verstecken.
Okay, danke.
Wir haben zu danken, Raoul.
Ramon, der Mann, von dem sein Chef sich noch nicht einmal den Namen richtig merken kann, wird auf dem Gerüst zum Säulenheiligen der kleinen Siedlung, die irgendwo in Lateinamerika liegen soll. Von den einen wird er bewundert, von den anderen für verrückt erklärt. Für seinen kleinen Neffen aber, der täglich heimlich zu ihm aufs Gerüst klettert, um dort oben mit ihm die Zeit totzuschlagen, ist Ramon ein wahrer Held.
Durch seinen Umzug hatte Ramon, der bis vor ein paar Wochen bloß der Mann meiner Tante gewesen war, sich in ein Zwischending aus Freund, Vogel und Lehrer verwandelt. Eine Mischung, wie sie mir noch nie begegnet war und auch nie wieder begegnen sollte.
Mit seinem Onkel, dem Plakatwächter, kann er schweigend die Sterne beobachten und scheint in der Stille dort oben so viel mehr zu lernen über sich und die Welt als in der stets unruhigen Denkfabrik Schule.
Die Schule bedeutete mir nichts, nicht das Geringste. Ich ging regelmäßig hin, das ja, setzte mich an meinen Platz, öffnete die Bücher und schrieb in die Hefte. Ein Lieblingsfach hatte ich nie. Meine Lieblingsuhrzeit war dafür der Moment, in dem der Schultag zu Ende war. Ich war kein beispielhafter Schüler, aber ein gutes Beispiel dafür, was man unter einem Schüler versteht.
Es sind kleine Weisheiten wie diese, die das Buch so liebenswert machen und dem gleich am Anfang ein Motto vorangestellt ist.
Gegen alles bessere Wissen wollte ich Glück.
Dieses Zitat aus Günter Grass Die Blechtrommel findet sich statt eines Vorworts auf den ersten Seiten des Romans. Eine Hommage an den berühmten deutschen Autor. Auch Ferradas Geschichte trägt wie Gras Blechtrommel deutliche Züge eines Schelmenromans. Ramon, der Held, kommt aus einer sozial schlechter gestellten Arbeiterschicht, ist vermeintlich ungebildet, aber trotzdem auf seine Art schlau und thematisiert allein durch sein Dasein die Missstände der Gesellschaft.
Von hier oben zeigte das Leben einem seine durchsichtigen Fäden. Manchmal war es schön, ihrem Hin und Her zuzusehen, manchmal war es aber auch besser, die Augen so fest zuzukneifen, dass kein einziger Lichtstrahl hindurchdrang. »Ist es nicht traurig, immer allein hier oben zu sitzen?« fragte ich irgendwann bedrückt. »Nein. Durch seine Einsilbigkeit zwang Ramon mich, selbst eine Antwort auf meine Fragen zu finden. In diesem Fall lautete sie mehr oder weniger so. Egal, ob man ein Kind oder ein klappriger Alter war, unten war man nicht weniger allein als hier oben.«
Wie in ihrem Vorgängerroman »Kramp« hält auch in Ferradas aktuellem Buch ein Kind den merkwürdigen Erwachsenen um sich herum einen Spiegel vor. Dieses Mal zusammen mit einem schweigsamen Plakatwächter. Der Eremit auf dem Gerüst oder auch Fool on the Hill, über den sich die Bewohner der Siedlung mehr und mehr aufregen, weil er mit seinem unkonventionellen Wohnen angeblich die Ordnung störe. Bis am Ende wirklich etwas Schlimmes passiert. In der Plakatwächter erzählt ein kluges Kind von der Dummheit der Erwachsenenwelt. Traurig, heiter, herzergreifend.
Nobody seems to like him. They can tell what he wants to do. And he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun.
Der Plakatwächter heißt der neue Roman von Maria José Ferrara, erscheint im Bärenberg Verlag. Und nach diesem Stück von Morgan Harper Jones, Joshua heißt es, nach diesem Titel wird's historisch. Es geht akustisch zurück in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.
I don't think about you half as much as I used to. I don't need to wake you up. You chose the pursuit of dopamine, flying too close to the sun. I won't say I told you so. Joshua, you don't have to run from every heart that wants to stay. Joshua, you know you only lose out when you push the light away.
Mm-hmm. In Bremerhaven hätten sie heute sein müssen, an der Kolumbuskaje, wo Amerikas populärster Rekrut mit dem Truppentransporter Rendell antraf. Elvis Presley.
Was hältst du nun von Elvis und weshalb interessierst du dich für Elvis?
Oh, weil Elvis mich so begeistert, so eine tolle Stimme und so. Ich finde ihn einfach prima. Ich finde an Elvis, der hat irgendwie so was Besonderes. Das finde ich einfach toll.
Er singt doch, wie die Jugend das heute haben will.
Und dann kam er.
Hallo Elvis.
Hallo. I'm happy to be here.
Elvis Presley. Von 1958 bis 1960 absolvierte er seinen Militärdienst im hessischen Friedberg. Und die Aufnahme, die wir da gerade gehört haben, die stammt von seiner Ankunft im Oktober 1958. Wenn Sie, genau wie ich, auch so viel Spaß an solchen originalhistorischen Tönen haben, dann habe ich jetzt was für Sie. Ein wirklich beeindruckendes Hörbuch, nämlich Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000 heißt es. Schon im letzten Jahr erschienen, aber es bekam nochmal richtig Aufmerksamkeit, weil es als erstes Hörbuch überhaupt für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert war. Wirklich ein großer Erfolg. Und auch wenn es mit dem Preis dann nicht geklappt hat, mit dem Deutschen Hörbuchpreis, wurden die Jahrhundertstimmen bereits ausgezeichnet in der Kategorie Das besondere Hörbuch. Und besonders ist es in der Tat, fast 40 Stunden lang mit über 400 Originalaufnahmen aus der deutschen Geschichte. Meine Kollegin Leonie Berger hat den Herausgeber Hans Sarkowitsch zum Interview getroffen und stellt Ihnen das Hörbuch Jahrhundertstimmen Teil 2 jetzt vor.
Rad schießt! Da! 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 Da!
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich bin ein Berliner.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Wohl jeder hat bestimmte Töne im Kopf, wenn er an geschichtliche Großereignisse denkt. Keine Frage, die eben gehörten mussten in der Edition Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000 unbedingt dabei sein. Da waren sich die Herausgeber schnell einig. Ein Team aus unterschiedlichen Expertinnen und Experten besetzt. Der Freiburger Geschichtsprofessor Ulrich Herbert, der langjährige Hansa-Verleger Michael Krüger, die Schriftstellerin und ehemalige DDR-Weltklasse-Sprinterin Ines Geipel, die Programmleiterin für Belletristik im Hörverlag, Christiane Colorio, und der Journalist und ehemalige Programmleiter der Kulturwelle HR2 des Hessischen Rundfunks, Hans Sarkowitsch. Ihm oblag die Recherche in den geradezu unerschöpflichen Archiven der ARD. Sein Anspruch? Neues finden.
Oskar Schindler gibt am 25. Mai 67 sein erstes Gespräch über Schindlers Liste. Das findet in Frankfurt im Volksbildungsheim statt und wurde aufgezeichnet vom Südwestfunk. Also ganz interessante Verbindungen. Und das ist das erste Mal, dass er öffentlich darüber redet. Ein Ton, der so gut wie unbekannt war bisher. Und solche kleinen Töne und wichtigen Töne, die haben wir immer wieder gefunden. Und das war eigentlich das Schöne bei der Arbeit, dass man über das hinausgehen kann, was man erwartet hat.
In diesem Gespräch wird Oskar Schindler nach seiner Motivation gefragt, die jüdischen Menschen zu retten. Er habe als Kind viele jüdische Freunde gehabt, erzählt er. Später habe er dann die Drangsalierung der Juden durch Vorschriften und deren Verfolgung mit Schrecken beobachtet. Wer da nicht versuche, nur etwas gegen den Strom anzuschwimmen, sei kein Mensch.
Es war nicht immer leicht. Ich hätte mir die andere Lesung, war die bequemere. Ich konnte mit einer $1 Million in der Schweiz sitzen und hätte gesagt, bedauerlich, meine Juden sind in Auschwitz umgekommen. Aber was ist schon das Leben und was ist schon die $1 Million, wenn man 1300 Menschen hat, die einem vertrauen, die einem 5 Jahre vertraut haben. Und ich habe 5 Jahre nicht einen Menschen eines unnatürlichen Todes verloren.
Das Hörbuch Jahrhundertstimmen bietet eine faszinierende Mischung aus dem Warten auf bekannte Töne und der Spannung, überrascht zu werden. Die Originaltöne bieten eine Reise in die Vergangenheit, die auch eine Reise in die Geschichte des Radios ist, das sich sehr gewandelt hat. Bemerkenswert sind Reportagen, wie sie heute nicht mehr zu hören sind. Schon damals ungewöhnlich waren die des Journalisten Hasso Wolf, der beispielsweise 1947 vom Kölner Schwarzmarkt berichtet.
Ich bin nicht von der Kriminalpolizei, also keine Angst. Es handelt sich aber um die Erika. Ich habe da eben.
Ist dem Mädchen was passiert?
Nee, ist ihr nichts passiert, aber ich habe ihr eben von ihr was gekauft. Wissen Sie darüber Bescheid, dass sie so schwarz verkauft?
Ja, warum denn nicht?
Na, ich weiß ja nicht, so als Mutter.
Ja, wir müssen doch leben.
Was soll man
denn
sonst
leben? Nö, mein Mann ist in Russland in Gefangenschaft. Ah. 4 Kinder habe ich noch, die Erika ist die älteste. Haben ich Sie selbst kann nicht weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. Haben Sie ich kann sie ja nicht verhungern lassen, die Kinder.
Haben Sie keine Angst mal um das Mädchen?
Auch Angst. Die kann gut laufen, wenn die Polizei kommt.
Wer die großen und wichtigen Stimmen sind und es aus einer Materialsammlung von gut 200 Stunden auf das Hörbuch schafft, entschied das Herausgeberteam in langen Gesprächen. Wichtig war ihnen, Entwicklungslinien aufzuzeigen und diese thematisch zu ordnen. So sind Kapitel entstanden, die von Politik, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Sport in beiden deutschen Staaten erzählen. Mit den Tönen aus der DDR zu arbeiten, war etwas schwierig. Im Deutschen Rundfunkarchiv in Babelsberg sind alle Hörfunksendungen der DDR archiviert. Aber das war der Staatsrundfunk, dessen Aufgabe es war, dem Aufbau des Sozialismus zu dienen, erzählt Hans Sakowitsch.
Man findet nur offizielle Töne und muss erst mal lange suchen, bis man dann interne Aufnahmen findet, zum Beispiel von der Staatssicherheit oder von der SED aus dem Politbüro, zum Beispiel zum Kahlschlag-Plenum 1965, wo alles wieder zurückgenommen wurde an kleinen Öffnungen, was man seit 1961 hatte. Also das sind ganz interessante Originaltöne und die liegen natürlich versteckt in den Archiven. Offiziell haben wir natürlich auch ein bisschen was übernommen, das ist ganz klar, aber das meiste aus der DDR, was nicht staatstragend war, das stammt aus Archiven, die interne Archive waren.
Hans Sakowitsch hat sich durch stundenlange Bundestagsdebatten und Preisreden gehört, den Kern herausgefiltert, geschnitten und dem Team zur Verfügung gestellt. In anschließenden Interviews hat Hans Sakowitsch sie als Experten aus Geschichte, Literatur und Wissenschaft befragt oder sie auch als Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Die einführenden und einordnenden Zwischentexte zeigen, dass die Jahrhundertstimmen keine Edition sind, sondern ein Feature. Nach einem Interview von 1998 mit Udo Lindenberg, in dem er sich an seinen Auftritt in der DDR erinnert, geht es so weiter.
Von der Staatssicherheit wurde Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow als Diffamierung des Generalsekretärs der SED sowie der Kulturpolitik der SED angesehen, wie es in der umfangreichen Stasi-Akte von Lindenberg heißt. Wie beliebt er unter DDR-Jugendlichen war, hat Ines Geipel selbst erlebt.
Ja, also Lindenberg war natürlich gerade für unsere Generation, das war nun wirklich der Held. Also ja, den haben wir mit uns rumgeschleppt, den haben wir geliebt, den haben wir in seiner ganzen Unkonventionalität, von dem konnten wir nicht genug bekommen und das ist auch ein Stück weit so geblieben. Ja, das war wichtig.
Zeitzeugen und professionelle Einordnung, dazu Zeitgeschichte in akustischen Quellen, von denen 80% übrigens nicht gedruckt erhältlich sind. Die Jahrhundertstimmen sind ein großartiger Fundus. Zudem sind die einzelnen Themenbereiche, jeder O-Ton und jedes Interview im ausführlichen Begleitbuch aufgelistet und leicht zu finden. So kann man sich aussuchen, in welchen Teil der gesamtdeutschen Geschichte man eintauchen möchte. Aber Vorsicht, wer einmal angefangen hat, wird nicht wieder aufhören wollen. So fesselnd kann Geschichte sein.
Leonie Berger hat sich fürs Lesenswertmagazin durch das vergangene Jahrhundert gehört. Ihre Hörbuchempfehlung Jahrhundertstimmen Band 2, 45 bis 2000, ist im Hörverlag erschienen. Vielleicht ja auch ein guter Tipp für GeschichtslehrerInnen, die ihren Unterricht noch spannender machen wollen, als Geschichte ja sowieso schon ist.
Holds on when the storm is brewing.
Was darf Kultur, was darf Kunst, Literatur? Das fragen wir bei SWR Kultur uns auch immer wieder, vor allem dann, wenn es um größere oder kleinere Skandale in der Kunstwelt geht, wenn es kontrovers wird, Grenzen ausgelotet werden, ob im Radio, Podcast, Fernsehen oder im Netz. SWR Kultur hat die Kampagne Kultur darf das ins Leben gerufen und natürlich darf da auch die Literatur nicht fehlen, denn auch die ist immer mal wieder gut für einen Skandal, tritt Debatten los. Und auch in den Bücherregalen der Redaktion schlummern einige solcher Titel. Mein Kollege Alexander Wasner hat sich seinen Favoriten gegriffen. Es ist Lolita geworden von Wladimir Nabokov. Ein Buch, über das sich auch heute noch gut diskutieren lässt.
Guten Tag, ich bin Alexander Wasner, Kulturredakteur beim SWR. Wladimir Nabokov erzählt in Lolita, ja genau darum geht es, von Humbert Humbert. Schon der Name ist grotesk. Er ist Literaturwissenschaftler, pädophil. Zur Erreichung seiner Zwecke heiratet er Charlotte, die Mutter von Lolita. Sie wird aber vom Auto überfahren und Humbert ist plötzlich gegenüber dem Objekt seiner Gier erziehungsberechtigt. Er nimmt Lolita aus der Schule und reist mit ihr unter dem Deckmantel einer Vater-Tochter-Reise durch Amerika. Soweit, so einfach. Angeblich wird uns dieser Bericht durch einen John Ray zugänglich gemacht, der nennt Humbert Humbert ein Scheusal. Angedeutet wird, dass die Ich-Erzählung im Gefängnis entstanden ist. Wir schauen ihm bei seinen Verbrechen und bei seinem Scheitern zu. Unerträglich ausschweifend erzählt er von der Schönheit heranwachsender Mädchen, also derer, die er widerlicherweise Nymphchen nennt. Andere sagen vielleicht Backfisch dazu, das ist auch nicht nett, klingt aber nicht zu pädophil. Man hat Nabokov angegriffen, dass er sich nicht ausreichend distanziert. Aber das ist ein Vorwurf, der nur auf die seltsamen, ich finde gründlich misslungenen Verfilmungen zutrifft. Stanley Kubrick ließ zum Beispiel die beiden nicht 13 und 45 sein, sondern gefühlt 20 und 35. Aber Nabokovs Lolita tut weh, weil es der Erzähler selbst ist, der sich entblößt, der sich denunziert. Am Ende muss auch Humbert Humbert erzählen, dass das Mädchen sich seit Jahren in den Schlaf schluchzt. Und das trifft den Leser dann ins Mark. Lolita, das ist ein Spiel, an dessen Ende der Protagonist furchtbarer demontiert ist, als es eine explizite Verurteilung im Text je hätte erreichen können. Kultur darf das, klar, aber vor allem muss man hier sagen, Literatur kann das und macht es leider zu selten.
Literatur kann das, meint Alexander Wasner, der Lolita von Wladimir Nabokov empfiehlt. Kultur darf das, das gilt auch für die Theaterbühne. Unser nächster Buchtipp, der nächste umstrittene Klassiker, der kommt von Charlotte Prestel. Sie empfiehlt Arthur Schnitzlers Bühnentext Reigen.
Als Arthur Schnitzler 1896 seinen Reigen verfasst, hält er das Bühnenstück für unaufführbar, zu anrüchig, zu wenig literarisch. 1900 im Privatdruck nur für Freunde erschienen, dauert es 3 weitere Jahre, bis der Reigen ein breiteres Publikum erreicht. In nur 8 Monaten folgen 10 Auflagen des Stücks, das einen Nerv der Zeit getroffen haben muss. Ein Bestseller. 10 Szenen, jeweils ein Mann und eine Frau. Einer von beiden lässt sich wiederum in der nächsten Szene mit einem neuen Partner ein. Das Personal verbündet unterschiedliche soziale Schichten, etwa den Soldaten mit dem Stubenmädchen, den Gatten mit dem süßen Mädel oder Grafen mit Dirne. Dadurch zeigt Schnitzler, Sexualität hält sich nicht an soziale Grenzen. Vollständig klammert der Autor die Moral aber nicht aus. Auf den Liebesakt folgt zuweilen ein schlechtes Gewissen.
Hier ist der Knöpfel.
Herr Alfred, das kann uns beiden den Hals kosten.
Wieso?
Ja, was soll ich denn sagen, wenn er mich fragt, woher kommst du?
Von deiner Schwester.
Ja, wenn ich lügen könnte. Ja,
du musst es eben tun.
Alles für so einen Menschen. Ach komm her, lass dich nur einmal küssen.
Zuschauerräume werden gestürmt, vor Gericht wird wegen des Stücks prozessiert. Bei diesen Reaktionen kann der Reigen zweifellos als umstrittener Klassiker gelten. Warum das Bühnenstück heute noch lesen? Schnitzler beleuchtet nicht nur die Kultur des Fin de siècle, sondern eröffnet Perspektiven auf unsere Gegenwart. Beziehungsformen vervielfältigen sich, von Monogamie bis Polyamorie oder Freundschaft plus. Ob auf heutigen Dating-Apps oder im bunten Reigen, wen wir warum begehren, ist eine zeitlose Frage, deren Antwort wir vielleicht in einer vergangenen Epoche finden können.
Charlotte Prestel sagt, Reigen von Arthur Schnitzler, einst hoch umstritten, heute ein zeitloser Klassiker und immer noch lesenswert. Lesenswert Magazin, so heißt diese Sendung. Und wir haben heute umstrittene Klassiker dabei, Bücher, die einst polarisierten. Für meine Kollegin Anja Höfer war ganz schnell klar, welches Buch sie da empfiehlt. Es ist American Psycho geworden von Bret Easton Ellis. Ich gebe zu, ich habe es damals nicht zu Ende lesen können. Den Film habe ich aber durchgehalten. American Psycho, Gewaltverherrlichung oder Kapitalismuskritik oder beides? Anja Höfer hat es für uns nochmal gelesen.
Als American Psycho 1991 erschien, war ich 20 und frisch gebackene Studentin der Germanistik und Philosophie in Heidelberg. Die 80er Jahre waren noch sehr präsent und doch wirkte der Roman wie ein großer, wilder, brutaler Abgesang auf dieses merkwürdige Jahrzehnt der Neonfarben, der Barberjacken, der großen Dauerwellen, der Ironie. Wer wie ich in den 80er Jahren musikalisch, ästhetisch und konsumtechnisch sozialisiert worden war, der kam an diesem Buch nicht vorbei. Außerdem hatte der damals noch umjubelte Berufszyniker Harald Schmidt es mit großer Begeisterung in seiner Late-Night-Show promoted und war damit sogar auf Lesetour gegangen. Der Held, Wall Street Broker Patrick Bateman, ist ein mordendes Monster im perfekt geschnittenen Armani-Anzug. Seine Welt besteht praktisch nur aus schöner Oberfläche. Geradezu manisch werden ständig die Luxusmarken erwähnt, mit denen sich dieser Psychopath umgibt. Frauen müssen einen Hard Body haben, also einen perfekt durchtrainierten Körper. Der nützt ihnen dann allerdings auch nichts mehr, wenn sie von Bateman mit der Kettensäge malträtiert werden. Ja, American Psycho ist voller abartiger sexueller Gewalt und voller Zynismus. Man sieht einem überkultivierten Dandy im Blutrausch zu. Der Autor Bret Easton Ellis verzichtet auf jegliche Psychologisierung. Wir erfahren nicht, warum Bateman zur mordenden Bestie wird. Aber wir erfahren sehr viel über die Gesellschaft, in der er lebt und tötet. Ähnlich wie bei dem Film Pulp Fiction kann man lange darüber streiten, ob hier Gewalt nur zelebriert und verherrlicht wird oder, so lese ich das Buch, ob es sich nicht doch um eine ebenso grell übertreibende wie dunkel funkelnde Gesellschaftssatire handelt, die uns allen den Spiegel vorhält. Life knows right up to the grass.
den letzten Jahren drängte eine junge Generation irischstämmiger Autorinnen auf den Literaturmarkt. Die populärste unter ihnen ist wahrscheinlich Sally Rooney. Ihre Romane Gespräche mit Freunden oder Normale Menschen werden von Millennials weltweit verschlungen. Aber Rooney ist nicht die Einzige, die mit Büchern über Liebe, Beziehungen und Freundschaften eine große Leserinnenschaft erreicht. Ihre jüngere Kollegin Nisha Dolan zieht nach. Anfang 30 ist sie gerade mal und hat schon einen Bestseller im Portfolio. Aufregende Zeiten, war international erfolgreich. Zeit also nachzulegen. Und das hat Nisha Dolan getan. Gerade auf Deutsch erschienen ist Das glückliche Paar. Ob es an den Erfolg ihres Debüts anknüpfen kann? Christine Hartauer hat den Roman gelesen.
Es gibt viele Gründe, warum Celine ihren Verlobten Luke nicht heiraten sollte. Einer davon, er hat sie mit mindestens einer ihrer Brautjungfern betrogen.
Bei jedem anderen Paar wäre der Bräutigam hat die Braut wahrscheinlich vor ein paar Jahren mit der Brautjungfer betrogen, schon die Megakatastrophe. Aber für dieses glückliche Paar an diesem glücklichen Tag lief das total unter Business as usual.
Das glückliche Paar, das sind Celine und Luke, ein Millennial-Pärchen. Sie ist 26, er 2 Jahre älter und ein unsteter Herzensbrecher mit einer langen Liste an Ex-Freunden und Freundinnen. Luke ist groß und schlank, hat dunkles Haar und einen Job bei einer multinationalen Hightech-Firma in Dublin. Celine hingegen wird als auf geschmackvolle Weise hässlich beschrieben. Quadratisches Gesicht, dezente Kleidung. Das Auffälligste an ihr, die schwarzen Lederhandschuhe, die sie sogar in warmen Sommernächten trägt und auch auf Partys nicht auszieht. Denn Celine ist Konzertpianistin. Ihre größte Angst ist es, sich an ihren Händen zu verletzen. Das Klavier ist ihr Leben. Ihr Kopf ist voller Musik und wenn Celine gerade nicht am Piano sitzt, übt sie auf ihrer inneren Klaviatur weiter. Diese Hingabe fand Luke zu Beginn ihrer Beziehung noch sehr anziehend. Kurz nach der Verlobung sieht das schon ganz anders aus.
Celine hat echte Klavierfinger mit abgekauten Nägeln. Wenn sie spielt und ein Klicken hört, wird das Problem auf der Stelle gelöst. Die Haut an ihren Händen ist schwielig, dabei cremt sie sie abends ein, jeden Abend. Versucht mal, jemandem zu glauben, der im Taxi zu euch sagt, ich will dich, jetzt sofort. Und zu Hause geht sie immer ohne Ausnahme zuerst ins Bad und cremt sich die Hände ein. Und nicht, um ihr einen runterzuholen, das müsst ihr mir bitte glauben.
Abfällige Kommentare über seine Verlobte. Nicht die einzige Macke, die Luke hat. Sein größtes Problem, er hasst es, Entscheidungen zu treffen. Dass die beiden überhaupt verlobt sind, grenzt an ein Wunder. Luke wirft Celine vor, sie habe ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und zur Verlobung gedrängt. Das sagt er aber nicht direkt, sondern denkt es nur. Denn anstatt miteinander zu sprechen, betrügt und belügt er Celine und versteckt sich sogar auf seiner eigenen Verlobungsfeier. Er ist zu nervös, um sich unter die Leute zu mischen. Und so verkriecht er sich, bis Celines Ex-Freundin Maria ihn findet und mit ihm die Party verlässt. Bis zu ihrem Hochzeitstag wird Celine nicht wissen, wohin und mit wem Luke von ihrer Verlobungsfeier verschwunden ist. Sie möchte es im Grunde auch gar nicht erfahren. Celine ist jemand, die sich die schwierigsten Klavierstücke mit großer Lust und Hartnäckigkeit erarbeitet. Mit ähnlichem Arbeitseifer hat sie auch die Beziehung zu Luke aufgebaut. Und das möchte sie nicht einfach aufgeben.
Sie hatte ihm schon viele Vertrauensvorschüsse gegeben, hatte ihre gesamte Beziehung mit dem Vorschießen von Vertrauen verbracht, war eine alte, erfahrene Vertrauensvorschießerin. Wenn sie ihm nicht mehr vertraute, würde sie ins Straucheln geraten. Es wäre das Aus für die Wohnung in der Nummer 23, die Katze und das gesamte Leben, das Celine kannte. Das wollte sie nicht und deswegen würde sie ihm vertrauen.
Dieses glückliche Paar, wie der Titel suggeriert, begleiten wir auf zähen 300 Seiten. Vom Abend ihrer Verlobung bis zum Tag ihrer Hochzeit. Wobei bis kurz vor Schluss unklar ist, ob die beiden wirklich heiraten. Dazwischen kommen allerlei Gründe ans Licht, warum Celine und Luke lieber getrennte Wege gehen sollten, sich dazu aber nicht aufraffen können. Diese Beziehung umkreist Nisha Dolan in ihrem Roman in 6 Teilen. Jeder Teil begleitet eine der zentralen Charaktere. Die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen. Jede dieser Figuren blickt anders auf das vermeintlich glückliche Paar. Aber allen wird klar, dass jemand wie Luke nicht für den Bund der Ehe geschaffen ist. Das weiß Celines Schwester, Phoebe, die einzige, die ihm klar ihre Meinung sagt. Das weiß auch Archie, Lukes Trauzeuge und Ex-Freund. Er kommt über die typische Luke-Mischung nicht hinweg. Minimale Zuneigung kombiniert mit fehlendem Bindungswillen.
Das Luke-Spezifische ist, dass du deine Partner beschissen behandelst, nur um rauszufinden, ob sie dich hinterher immer noch lieben.
Ob Celine Luke immer noch liebt, das ergründet Nisha Dolan in Das glückliche Paar auf ermüdende Weise. Anstatt ihre Figuren interagieren oder wenigstens ins Gespräch kommen zu lassen, ergehen sich die Protagonisten in Selbstanalyse und Nabelschau. Und obwohl dieser Text Nähe zu seinen Figuren suggeriert, bleiben diese lediglich Archetypen, holzschnittartige Beispiele von Millennials. Die Künstlerin, der Workaholic, der bindungsscheue Typ, die schwarze beste Freundin. Es gibt keinen Raum für eine überraschende, moderne Liebesgeschichte. Stattdessen serviert Dolan eine Textmischung bestehend aus Rückblicken und Grübeleien, garniert mit SMS-Chat-Verläufen in Kapiteln, die manchmal nur aus 3 Wörtern bestehen.
Natürlich kam Maria.
Dazwischen streut Dolan banale und sehr kitschige Beobachtungen ein, zum Beispiel über einen zerbrochenen Schwan aus Glaskristall.
Die Brauttasche lag immer noch auf Celines Schoß. Sie hatte beide Schwanenhälften in einen Socken gesteckt, um ihre Hände zu schützen, und Satinhandschuhe angezogen. Man wusste ja nie. Das Glas konnte ihr nicht wehtun, aber Luke konnte es.
Jedem in diesem Buch ist klar, Celine, renn so schnell du kannst. Aber keiner spricht das aus. Und die Braut selbst blickt einfach nicht durch. Nisha Dolan verpasst die Chance zu erzählen, warum. Die Erzählerin bleibt so blind wie ihre Figuren, ohne dass das ein Stilmittel ist, das eine neue Ebene eröffnet. In einer Liebesgeschichte voller queerer Figuren, sowohl Celine als auch Luke sind bisexuell, herrscht weiterhin das Patriarchat mit seinen engen Vorstellungen darüber, wie eine glückliche Beziehung in eine lange Ehe mündet. Und alles dreht sich um den bindungsscheuen Millennial, den weißen Cis-Mann, der Mittelpunkt romantischer Komödien und Liebesromane. Was bei Jane Austen gespickt war mit Witz und scharfsinniger Gesellschaftsanalyse, reduziert sich bei Dolan auf diese einzige banale Erkenntnis. In einer patriarchalen Gesellschaft können sich auch queere Paare selbst nur schwer von patriarchalen Ideen über die Liebe lösen. Celine bleibt eine Gefangene dieses Systems. Keine neue Erkenntnis, aber definitiv eine, die wehtut. Doch der Schmerz geht nicht tief, weil Nisha Dolan auch literarisch so unentschieden bleibt wie ihre Figuren in der Liebe.
Eine Stunde lesenswert ist vorbei. Hier in SWR Kultur geht's jetzt weiter mit aktuellen Nachrichten und dann folgt das Hörspiel Der Liebhaber von Marguerite Duras. Es geht nach Indochina in den 30er Jahren. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und natürlich beim Lesen. Tschüss. I couldn't keep it. And I lost you too. I still regret it. I still dream about you. I don't wanna be like this. But I